On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Das olympische Feuer für die Olympischen Winterspiele in gut 2 Monaten brennt. Unser Lieblings-Skispringender Japaner Renny Kaido springt erstmals auf ein Weltcup-Podium und die Frauenhandball-Heim-WM geht mit deutscher Beteiligung in die Hauptrunde. Das alles noch viel mehr in Folge 304 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren guten Morgen, sehr frühen Morgen an die Nachteule David Bücker. Hallöchen.
Ja, hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, ausnahmsweise mal am Dienstagvormittag, am Tag, an dem die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft vielleicht ja die Nations League gewinnt. Heute Abend das Rückspiel im Metropolitano in Madrid. Also viele Themen, die uns heute begleiten. Wir reiten einmal kurz durchs Wintersportwochenende natürlich auch für euch durch. Und dann haben wir natürlich auch alles rund um die Entlassung von Sandro Wagner beim FC Augsburg und allen Zip und Zap, aber wir wollen nicht allzu viel Fußball vertiefen, weil das kommt ja ganz am Ende, aber natürlich erwähnen wir trotzdem, wer unser Kick-Tipp-Spiel am Wochenende gewonnen hat und da geht die Gratulation gleich zweimal raus für Spieltag Nummer 12 an Chelsea FC und Delta 724, jeweils 16 Punkte gesammelt. Ich habe magere 6 Zähler erheimsen können, 3 Ränge abgerutscht auf die 7. Benny, gucken wir mal. Hat auch 3 Plätze verloren, nur 4 Punkte gesammelt am kompletten Peinlich. Bundesliga-Wochenende, jetzt 22. Also es war mal wieder ein nicht tippfreudiges Fußballwochenende. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Benny, ja. In gut 2 Monaten geht's los, das olympische Feuer brennt. Zwar ein bisschen anders als sonst, aber die Vorfreude steigt weiter an.
So ist es. Wir können nicht oft genug sagen, dass wir vor Ort sein werden. Eine Woche lang werden wir von Olympia ja mitnehmen. Genau, und jetzt wissen wir eben auch, dass das Feuer endlich brennt. Die Flamme für die Winterspiele 26 in Mailand und Cortina wurde offiziell entzündet. 2 Tage zuvor gab es ja per Parabolspiegel trotz Bewölkung die Entzündung im Museum. Während der Zeremonie, ausnahmsweise in diesem Museum, als die Fackel an den griechischen Ruderer Petros Gaitis übergeben
da
wurde.
Da bin ich schon drauf gefreut.
Und genau, jetzt in den folgenden Tagen, David, wird ja die Fackel noch durch diverse europäische Städte getragen. Es wird eine Übergabe dann an die Organisatoren am 4. Dezember im Panathinaikos-Stadion geben. Und genau, so geht das jetzt seinen Gang. Parallel natürlich zum Start der olympischen Wintersportsaison.
Genau, das ist dieses antike Stadion, wo 1896 die Wettbewerbe stattgefunden haben und 2004 die Bogenschießwettbewerbe und ich glaube das Marathonfinale. Genau, und wir müssen natürlich auch an der Stelle mal wieder über die deutsche Olympiabewerbung sprechen, weil in Berlin, da hegt sich ja so ein bisschen Widerstand. Es gibt ein Bündnis, das eine Unterschriftenaktion starten möchte. Olympiasieger im Diskuswurf Christoph Harting von 2016 hat auch gesagt, nee, also Olympia in Berlin, das funktioniert nicht. Unter anderem ungenutzte Infrastruktur danach, verfallene Sportstätten und so weiter und so fort. Kai Wegner, der Bürgermeister, sagt aber, Spiele wären ein Investitionsbooster. Infrastruktur, Nahverkehr, Wohnungsbau. In der Seaway-Umfrage, wir hatten es letzte Woche angesprochen, waren 67% der Berliner gegen eine Bewerbung. Trotzdem ist jetzt offiziell, Deutschland ist offiziell Interessent beim IOC mit dem im Continuous Dialogue, der da jetzt gestartet wird, wird man quasi ergebnisoffen darüber diskutieren, wie man 36, 40 oder 44 einen Bewerbungszeitraum starten kann für diese jeweiligen Spiele. Und Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein ist da dann gemeinsam mit dem DOSB sicherlich das ein oder andere Mal im Austausch in Lausanne.
So ist es und irgendwie auch spannend natürlich, dass ein Olympiasieger mit Christoph Harting da so deutliche Worte findet und spricht das ja auch ganz klar an, dieses moralische Dilemma zwischen den verfallenen Sportstätten und ungenutzter Infrastruktur, die wir eben hier haben. Mal sehen, wer sich da am Ende durchsetzt, ob sich die Bemühungen am Ende auch durchsetzen von Kai Wegner und dem Senat. Aber ja, wir behalten es im Blick.
Ja, genau. Und dann kommen wir zur Lieblingssportart von dem einen oder anderen bei Olympischen Winterspielen. Wir sprechen ganz kurz mal über Curling. Wie sieht es denn da eigentlich bei den deutschen Teams aus? Ich kann sagen, so lala. Also die deutschen Curling-Frauen haben die WM-Quali verpasst. Die sind bei der EM in Anführungszeichen nur Neunte geworden. Olympia-Quali da steht noch aus. Bei den Herren lief es ein Tick besser, sind bei der EM aber auch ohne Medaille geblieben. Die haben das Halbfinale dort verpasst, unter anderem gegen Italien und Schweden gescheitert. Trotzdem ist es allerdings das WM-Ticket und auch da sind wir dann gespannt, ob wir die bei Olympia sehen. Aber ja, genau, das werden wir uns dann natürlich nochmal ganz genau zu Gemüte führen. Vorher, Benny, noch eine kleine Neuigkeit. Annette Kaufmann im Tischtennis ist uns inzwischen ja allen ein Begriff. Es gibt wieder eine Deutsche, die jetzt bei den Junioren richtig aufgetrumpft ist. Mia Griesel, zusammen mit einer Waliserin U19-WM-Gold im Doppel im Tischtennis geholt. Gratulation dazu. Die waren schon U21-Weltmeisterin und jetzt ja, bei der Team-WM war, Team-EM war sie schon mit dabei. Und ja, deutsches Frauentischtennis im Jugendbereich oder jüngeren Bereich läuft.
Absolut, 3 Matchbälle überstanden, am Ende die Chinesin Song und Qin geschlagen, also Hut ab, was da so nachkommt, da können wir uns, glaube ich, auf einiges freuen. Worauf wir uns auch freuen können, ist ja ein neuer Startort der Giro d'Italia. 2026 startet nämlich zum ersten Mal der Giro in Bulgarien, David, und ja, das Finale dann ja in Rom. Die dreiwöchige Rundfahrt endet ja traditionell eben dort. Und ja, das würde mich mal interessieren, David, was sagst du dazu? Ist das jetzt was dich in irgendeiner Weise tangiert mit Bulgarien?
Es ist natürlich irgendwie schon auch ein Trend in den letzten Jahren gewesen, dass es exotischere Ausgangs- oder bei der Tour würde man von Grand Départ sprechen, auch außerhalb der Tour eben gibt. Es ist keine große Überraschung, aber jetzt dann eben offiziell macht jetzt nicht ganz so viel mit mir, da bin ich ehrlich. Die Frage ist dann eher, wer ist mit dabei, weil wir hatten ja auch schon angesprochen, dass sich die Tour und Olympia überschneiden werden. Und was das dann für die anderen beiden Grand Tours, also den Giro und die Vuelta bedeutet, das wird, glaube ich, die viel spannende Frage sein, wer da wie wo am Start sein kann. Ja. Und dann kommen wir zu einem weiteren Top-Thema. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Wintersport, Benny, denn ich glaube, das wäre ja auch auf jeden Fall Top-News Nummer 1 gewesen. Es hat dann doch mal funktioniert. Wir wissen, der Berg Isel bekommt sein Flutlicht und wir alle bekommen endlich 2026-27 die Vierschanzentournee der Frauen. Die Wettbewerbe gibt es dann jeweils an dem Herren-Quali-Tag. Es wurde auch wirklich Zeit.
Ja, wie lange wir hier schon über dieses Thema reden und wie lange es schon angekündigt wurde, darüber debattiert wurde, diskutiert wurde, ob und wann es und wie es der Fall ist nach dieser Silvester-Mini-Tournee, die dann ins Leben gerufen wurde, unter anderem mit dem wunderbaren Standort Ljubno. Aber jetzt ist es endlich ja tatsächlich auch die echte, die richtige Vierschanzentournee mit den 4 Traditionsorten, die man da eben braucht, mit Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen. Und ja, bisher scheiterte ja die Integration unter anderem am fehlenden Flutlicht am Berg Isel. Aber jetzt, ja, die Finanzierung ist gesichert und jetzt können wir uns eben tatsächlich im Rahmen des Jubiläums der Männer, 75 Jahre, jetzt eben auch auf den Frauenwettbewerb freuen. Du hast schon richtig gesagt, es war jetzt einfach auch mal an der Zeit und das ist Geschichte für den Frauensport in dem Fall. Und ja, wir hoffen, dass dann noch eine weitere Geschichte für den Frauensport natürlich im Wintersport mit der nordischen Kombi dazukommt. Wann olympisch.
Ja, das muss ganz dringend passieren, auf jeden Fall. Muss auch an dieser Stelle mal wieder erwähnt werden. Dann kommen wir zu den Skisprung-Ergebnissen der letzten Tage. Es gab ja quasi eine englische Woche, um es im Fußballsprech zu sagen. Es wurde in Falun auch bei den Herren gesprungen. Die Frauen waren da am Wochenende unterwegs und unter der Woche konnte unter anderem Philipp Raimund jubeln. Neuer Schanzenrekord im einzigen Normalschanzenwettbewerb des Winters im Weltcup-Zirkus. 99,5 Meter, Platz 3 hinter Stefan Kraft und Ance Danisek. Aber insgesamt muss man sagen, Falun war das fast schon so das einzige Ausrufezeichen aus deutscher Sicht. Im Einzelwettbewerb von der Großschanze Raimund 11, Hoffmann 12, Paschke 14, vorne Lanisek, Domen Priots und Stefan Embacher. Gratulation dahingehend. Wellinger und Geiger bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Also das Drama aus Lillehammer setzte sich in Schweden fort.
Ja, das muss man leider sagen. Also gerade Karl Geiger fühlt sich wirklich mal so gar nicht wohl. Bei Andy Wellinger kann man zumindest sagen, es gibt diese kleinen, diese kleinen Wege weiter nach oben, wie jetzt dieser 19. Platz im ersten Wettbewerb in Falun auf der Normalschanze. Aber ja, auch das ist natürlich nicht der Anspruch eines großen Mannes des deutschen Skispringens. Andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt schon zwei verschiedene Podestplätze feiern können mit Felix Hoffmann und Philipp Raimund. Aber ja, die Breite, die ist gerade einfach nicht vorhanden. Hoffmann hat das ja auch nochmal bestätigen können mit einem guten 8. Platz. Den kann man, glaube ich, echt insbesondere positiv herausheben. Aber du hast schon gesagt, Pius Paschke, Andreas Wellinger, Karl Geiger, da sind so viele Fragezeichen, die können einem auch absolut zu Recht Sorgen machen. Aber um ihn nochmal herauszuheben, neben Ancel Anisek, der sich in diesen Wochen oder in dieser Woche nochmal herausgesteigert hat, Stefan Embacher, Jahrgang 2006, das heißt, der Mann ist müsste 19 Jahre alt jetzt sein, der sich mal sowas von jetzt mit Platz 2 und Platz 4 in Falun alleine schon ins Rampenlicht gesprungen hat, das ist echt beeindruckend.
Ja, feiert kurz nach der Vier-Schanzentournee seinen 20. Geburtstag in einem guten Monat auf jeden Fall. Ansonsten, ich glaube auch da die Oldies wieder ein bisschen mit dabei. Wir sprechen aber natürlich gleich unter anderem noch über dieses Top-Ergebnis von Ren Nikaido. Ich würde sagen, wir bleiben ganz kurz in Falun und machen das Wochenende der Frauen noch zu Ende. Denn die haben natürlich auch gesprungen oder sind gesprungen. Und da kann man sagen, dritter Sieg im dritten Springen für Nozomi Maruyama aus Japan, die damit 94 und 91 Meter in den Wettbewerb am Freitag für sich entscheidet, hat am Ende über 18 Punkte Vorsprung auf einer Normalschanze vor Nika Preutz und Lisa Eder. Katharina Schmid ist da ja noch nicht wirklich in Podestreichweite gewesen, landet auf Rang 7, Agnes Reisch auf Rang 8. Selina Freitag wird 17., Juliane Seifert 23., das die Ergebnisse aus deutscher Sicht dort in den Punkten. Und auch am Sonntag wurde bei den Frauen in Falun gesprungen, da fast das größere Ausrufezeichen ist, kann auch wer anders gewinnen. Nika Preutz gewinnt vor Nozomi Maruyama und Irene Maria Quandal. Hier feiert Agnes Reisch einen richtig starken 5. Platz. Katja Schmid wird 8., Selina Freitag 10.
Ja, ganz genau. Also durchaus vielversprechender bei den Frauen, die Deutschen, das kann man, glaube ich, sagen. Da sind generell einige Namen näher dran, zumindest am Podest. Ich glaube, auch Katharina Schmid kann sich bisher trotz keines Podestplatz wenig vorwerfen. Da ist eigentlich praktisch alles unter den Top 8 bisher gewesen. Was ja auch wieder eine gewisse Konstanz verspricht. Selina Freitag, da ist noch Luft nach oben. Agnes Reisch mit guten Ergebnissen. Und ja, also Nozomi Maruyama, 4 Wettbewerbe, das schlechteste Ergebnis, einmal Zweiter. So kann man mal in eine Saison starten. Im Übrigen, das kann man ja vielleicht auch noch erwähnen, dass Gida Westfold-Hansen ja jetzt natürlich im Skispringen antritt. Und da bis jetzt blieben die ganz großen Ergebnisse noch aus, aber mit Rang 16 zeigt sie zumindest, dass sie ja durchaus auch aus der nordischen Kombination heraus konkurrenzfähig ist.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, auch wie sie sich dann in ihrer neuen, in Anführungszeichen, Sportart schlägt. Wir springen einmal nach Finnland, in den hohen Norden, nach Ruka, nach Kuusamo. Es wurde nicht ganz so viel gesprungen, wie wir uns das gewünscht haben. Am Ende des Tages ist am Sonntag nicht viel passiert, sowohl in der nordischen Kombination als auch im Spezialspringen. Ein Wettbewerb hat es gegeben und den dann auch nur in einem Durchgang. Wir sprechen über den Samstag. Der Sieg geht an Ancel Anisek. Und dann gratulieren wir unserem Japaner Ren Nikaido ganz, ganz herzlich zum allerersten Weltcup-Podest. Domen Preutz wird Dritter auf dieser Flugschanzen-ähnlichen Anlage dort im Norden Finnlands, Benny. Angefangen, vor wie vielen Jahren waren es? Beim Sommer-Kontinentalcup in der Ramsau haben wir das erste Mal über Ren Nikaido gesprochen und jetzt steht er auf dem Weltcup-Podest. Wenn auch vielleicht dank der Wetterkapriolen, aber es hat er sich sowas von verdient. Großartig.
Ja, und der Mann mausert sich ja auch wirklich da in die Weltspitze ran. Die letzten Jahre waren schon, versprachen schon eine gewisse Konstanz. Und jetzt ist er gerade so, man hat das Gefühl, da beginnt gerade so der Führungswechsel zwischen Kobayashi und Nikaido, wenn ich das jetzt einfach mal so ankündigen kann. Ich meine, die beiden bewegen sich gerade voll auf einem Niveau. Nikaido zeigt jetzt mehrfach, dass er auch seinen Teamkonkurrenten schlagen kann. Also wirklich beeindruckend. Und ja, hat mich auch sehr gefreut, dass es da den Podestplatz gab. Übrigens, Ancelanisek haben wir jetzt noch gar nicht so viel erwähnt. Auch sensationelle Saisonstart von dem Slowenen, der ja irgendwie auch immer wieder aus dem Nichts so ein bisschen kommt. Und Dom Prioc auch zum Anfang der Saison jetzt schon gut dabei. Aber David, bei diesem ja, Wettbewerb am Ende, der nur einen Durchgang umfasste, der im zweiten Durchgang abgesprochen, der im zweiten Durchgang abgebrochen wurde, am Ende dieses Wettbewerbs stand eben dadurch auch eine echt spannende Top Ten. Also wir sehen
nicht nur Nikaido,
sondern den mittlerweile 32-jährigen Wladimir Zografski, der mal eben sein bestes Ergebnis jemals erzielt, mit Rang 4, am Ende 2,6 Punkte an seinem ersten Podest vorbeigeschraubt. Auch eine wunderbare Geschichte. Wir sehen Valentin Foubert, den Franzosen, mit einem unfassbaren 5. Platz, direkt punktgleich mit dem mit Ryoyo Kobayashi, mit einem Mann, der schon die Vierschanzenturniere gewonnen hat. Wir sehen Andy Wellinger auf 7, Nico Kütosau für die Finnen auf Rang 8, Pius Paschke auf 9 und Gregor Deschwanden auf Rang 10. So viel Vielfalt in den Top Ten, das macht doch wieder fast Spaß. Und naja, das verschönert dann auch so ein bisschen den Wettbewerb an sich.
Ja, deutsche Ergebnisse, Paschke 9, Hoffmann 11, Geiger 27. Fragt ihr euch, ja, viel mehr ist auch nicht passiert, tatsächlich. Simon Ammann holt Punkte mit Rang 28. Raimund wird 32. Und auch Mackenzie Boyd-Klaus ist ja wieder mit am Start. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. 49. mit 13,9 Punkten. Ja gut, ich glaube, da ist noch ein bisschen was an Luft nach oben übrig. Am Sonntag war dann nicht viel los, deswegen würde ich sagen, machen wir kurze Pause und melden uns dann mit allem Wintersport außer Skispringen wieder. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, bleiben aber in Ruka, Benny, und setzen unsere Reise durch das Sportwochenende mit der nordischen Kombination fort. In Ruka, wir machen es vielleicht kurz, zweimal Platz 2 für Julian Schmid aus deutscher Sicht, beide Male hinter Johannes Lamparter. Herzliche Gratulation dazu, das heißt, die Olympia-Quali ist ja quasi schon in der Tasche. Die anderen Deutschen verbessern sich entweder stark oder schaffen schon mal diese ersten Normen. Und Benny, aus deiner Sicht, glaube ich, dein Lieblingsergebnis, Wendelin Tannheimer im zweiten Wettbewerb auf Rang 7.
Ja, verhältnismäßig spät ja ins Weltcup-Team gestoßen und mit Platz 7 ist ja jetzt auch so, naja, die Quali grob für Olympia schon mal geschafft. Freut mich sehr für ihn. Gerade auch wirklich, also wenn der jetzt noch das Laufen reinbekommt, ne, dann kann der echt gefährlich werden. Gerade was das Skispringen angeht, wirklich ein beeindruckender Start auch in diese Wettbewerbe gehabt. Ähnlich übrigens wie David Macht, der, glaube ich, in den ersten Wettbewerb nach dem Dritter war beim Skispringen.
Ja.
Also wenn da noch das Laufen dazu kommt, dann sind da richtig gute Ergebnisse möglich. Und ja, die Breite, die sah aus deutscher Sicht schon gut aus. Im ersten Wettbewerb Johannes Rizek mit einem stabilen 10. Platz, dahinter direkt Terence Weber und David Mach auf Rang 13 und Wendelin Tannheimer auf 16. Und im zweiten Wettbewerb sind es dann Tannheimer auf 7, Julian Schmid hast du schon auf 2 angesprochen, David Mach, der den 10. Platz voll macht, toll, und Simon Mach auf Rang 12, Rizek 20, Stenzel 21, Weber 25. Das sind jetzt nicht die absoluten Top-Ergebnisse ganz hinten, aber in der Breite müssen sich, glaube ich, die nordischen Kombinierer nicht verstecken.
Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass es dann am Wochenende auch endlich für die Frauen losgeht. Es gibt das Weltcup-Wochenende in Trondheim und wir haben dann das erste Individual Compact Race am Freitag. Da steigt dann auch die Frauen Ja, die Frauen oder die Frauen generell steigen in der nordischen Kombination in den Weltcup ein. Natalie Armbruster und Co. freuen sich auch da mit uns gemeinsam, dass es wieder losgeht. Wir bleiben nochmal ganz, ganz kurz in Ruka und können doch nochmal ganz kurz über den Langlauf sprechen. An der Stelle Empfehlung an den Insta-Account von Viktoria Karl, emotionales Video, beziehungsweise auch Insta-Account vom DSV Langlauf. Die Langlauf-Olympiasiegerin wurde mit dem Klun-Bitterol Klen-Buterol, so, weiterhin suspendiert. Olympia-Traum vorbei. Es ist für sie mental wirklich sehr, sehr schwer, mit dieser Entscheidung umzugehen. Hält sich weiter fit, weil sie auch sagt, das ist das Einzige, was mich wirklich irgendwie so bei klarem Kopf halten kann, mich ein bisschen abzulenken, Sport zu machen. Ja, und die Anti-Doping-Agentur hat eine 2-jährige Sperre empfohlen. Gucken, ob es dabei bleibt. Danach wäre es natürlich sehr, sehr hart, nochmal zurückzukehren.
Absolut. Also Olympia ist das eine, was sie jetzt verpasst dadurch. Aber ja, was ist die Folge für die nächste Saison vielleicht auch? Wir werden es im Blick behalten. Aber ja, keine tollen Aussichten dafür für Viktoria Karl nach so einem, ja, so tollen letzten Jahren, muss man ja wirklich sagen. Ja. Dann lass uns doch gerne mal ganz fix in die Wettbewerbe reingehen. Ich glaube, das kann man sagen. Es gab mal wieder norwegische Skifestspiele, von denen wir sprechen müssen. Ich rede da, keine Ahnung, zum Beispiel von den 10 Kilometern, 6 von 8 der Top 8 sind Norweger. Dreifach Podium mit Nyenget, Klebe und Österreicher Vermeulen dazwischen. Aber dann der vierte dann wieder mit Reh. Wir sehen dann aber ja, einen norwegischen Erfolg im Sprint bei den Damen mit Skistad. Wir sehen einen Dreifachsieg auch im Sprint bei den Männern mit Klebe, Fallnes und Evensen. Also viele Norweger, Doppelsieg auch bei Massenstart 20 Kilometer mit Amundsen und Hedegaard. Ja, so viel aus der norwegischen Sicht, aber David, du kannst ja gerne was zu den deutschen Ergebnissen sagen.
Ja, ich erwähne noch kurz, dass Jessie Diggins zum Auftakt in ihre letzte Weltcup-Saison im 20er direkt auf Platz 2 springt. Also von der können wir uns auf jeden Fall auch in ihrer letzten Saison noch ein bisschen was erhoffen. Und aus deutscher Sicht gab es auch jeden Fall schon mal angekratzte Normen. Also gleich im ersten Rennen Katharina Hennig, Pia Fink, Katharin Sauerbrei in den Top 20 oder Top 15 besser gesagt unterwegs. Ich gucke mal gerade hinten raus im 20er. Pia Fink 10. geworden, Helen Hoffmann auf der 12, Katharin Sauerbrei 14. Also in der Breite finde ich das gar nicht so schlecht. Vertrauen wir natürlich weiter darauf, dass wir das ein oder andere Top-Ergebnis haben. Es ist natürlich jetzt von den Ansprüchen nicht so, dass wir jetzt dauerhaft erwarten, dass zum Beispiel Friedrich Moch jetzt aufs Podium läuft. Das hat er an diesem Wochenende auch noch nicht getan. Genau, ist 18. geworden über die 20 Kilometer, aber da bin ich mir sicher, kommt wieder die ein oder andere sensationelle Leistung. Janosch Brugger da bester Deutscher auf Rang 18 gewesen, Jan Stölben auch ein bisschen abgeschlagen, also da schauen wir weiter drauf, wie es weitergeht. Ich schaue mal gerade, auch hier ist es Trondheim, genau, also die WM-Austragungsläupen werden auch an diesem Wochenende belaufen. Und dann starten wir mit dem Saisonauftakt im Biathlon. Östersund, ganz viel Östersund. reingestartet ist der Weltcup-Zirkus mit den Mix-Staffel, Single-Mix-Staffel-Wettbewerben und den klassischen Staffeln. Benni, wir gehen Stück für Stück durch. Wir starten mit einer eher enttäuschenden Frauenstaffel in der Besetzung Vogt, Hettich-Walz, Grotejan und Preuß am Ende Rang 11. 3 Strafrunden und 10 Nachlader.
Ganz genau, und das obwohl Vanessa Vogt, die sich jetzt zurückgemeldet hat, und Janina Hettich-Walz, die ja frisch aus der Babypause kommt, echt gut reingestartet sind. Also beide blieben ohne Strafrunde. Vanessa Vogt sogar, die ja eine besonders gute Schützin ist, blieb sogar ohne Fehler grundsätzlich. Hettich-Walz 3 Nachlader, aber am Ende blieb sie aber auch fehlerfrei und konnte sich sogar ranbeißen auf 7 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Leider konnten dann aber die beiden Säulen der vergangenen Saison mit Selina Grotian, die eine sensationelle Saison hinter sich gebracht hat, und Franziska Preuß, die den Weltgesamtcup gewonnen hat, am Ende nichts rausholen. 3 Strafrunden, 2 dafür Grotian direkt zum Start ihres ersten Schießens und dann Franziska Preuß, da kam noch eine im zweiten Schießen drauf. Am Ende, ja, ein enttäuschender Platz 11. Da wäre mehr drin gewesen, gerade mit diesem Start. Also auch nicht der erwünschte Start für Preuß und Grotian. Aber wir sind natürlich optimistisch, dass es heute in den Einzelwettbewerben alles besser wird und Franziska Preuß da wieder auch an ihre alte Form zurückkommt.
So ist es. Die Herren, da lief es in der Staffel ein bisschen besser. Vor allem keine Strafrunde. Das ist sonst nur in der Schweiz in den Top Ten geglückt. Und da sieht man auch die Laufleistung von Norwegen, Frankreich und Schweden ist natürlich schon echt ein Ausrufezeichen, weil die sind alle drei vor Deutschland. Am Ende Platz 4 für die Besetzung Justus Strelo, Danilo Riedmüller, Philipp Navrat und Philipp Horn.
So ist es. Da war es eigentlich ein umgedrehtes Bild, wenn man so will, weil mussten Strelo und Riedmüller den beiden Schlussläufern Navrat und Horn da eine ordentliche Hypothek mit auf den Weg geben. Strelo direkt 5 Nachlader nötig in den beiden Schießen, auch wenn auch keine Strafrunde. Brachte erst dann schon auf 1 Minute 48 Rückstand auf die Spitze. Riedmüller hat das noch auf 1,51 ausgebaut, mit nur einem Nachlader hat es aber solide gemacht. Philipp Navrat, der stabilste schon in der Vorsaison, bleibt ohne Fehler, holt deswegen dann auch schon 40 Sekunden auf alleine und Philipp Horn beißt sich dann noch an die Top 3 ran mit 3 Nachladern, am Ende nur noch 55 Sekunden von der Spitze entfernt. Am Ende, ja, aber dennoch ja über 30 Sekunden weg von Rang 3, Platz 4, ein Platz, den wir von Biathlon-Teams in Staffelwettbewerben leider mittlerweile ganz gut kennen.
Ja, so war es nämlich auch in der Single Mixed. Auch privat ein paar, jetzt im Weltcup-Zirkus unterwegs. Lukas Fratscher und Marlene Fichtner für Deutschland auf Platz 4 gelaufen. Hier insgesamt 2 Nachlader. Es sind am Ende 0,5 Sekunden, die sie hinter dem französischen Team ins Ziel gekommen sind. Auch hier ist das Podest folgendermaßen besetzt. Heimsieg für Schweden, dann Norwegen auf 2 und Frankreich auf 3. Und dann gab es hinten raus natürlich noch einen Wettbewerb und das ist die Staffel an sich, ganz klar.
Mixed-Staffel,
da muss man sagen, es ist tatsächlich, ja, was soll man sagen, Rang 8 für Deutschland in der Besetzung Strelo, Simon Kaiser, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer. 2 Strafrunden, 9 Nachlader, in dem Fall auf dem Podest sind Frankreich, Italien und Norwegen, Schweden in Anführungszeichen nur auf Rang 7. Wie fällt dein Gesamtfazit für Östersund aus, wenn du das letzte Rennen jetzt hier noch mit reinnimmst? Zumindest für das erste Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, genau, die wichtigen Wettbewerbe im individuellen Bereich, die starten ja noch. Ja, durchwachsen. Ich denke jetzt auch hier in der Mixstaffel hat Justus Strelo gezeigt, dass mit ihm auch zu rechnen ist. Hat ja direkt hinter der Spitze als Zweiter abgegeben. Dann zeigt sich auch, was er drauf hat. Auch Janina Hettich-Walz eigentlich hier wieder mit einer soliden Leistung. Julia Tannheimer, die ja noch nicht lange dabei ist, und Simon Kaiser. Beide mit Schwierigkeiten, aber gehören jetzt auch nicht zu den vielversprechendsten Namen in den deutschen Teams. Deswegen Sorgen mache ich mir noch nicht. Grundsätzlich mache ich mir schon eher Sorgen um die Männer, das habe ich ja schon angekündigt, vor den Wettbewerben jetzt, vor den Staffeln. Aber ich möchte echt erstmal diese Woche Einzelwettbewerbe noch mitnehmen, um da tatsächlich ein Bild malen zu können.
Ja, und dann geht das Programm natürlich weiter. Heute Dienstag Fraueneinzel, Mittwoch Männereinzel, Freitag Frauensprint, Samstag Herrensprint und Sonntag dann beide Verfolger. Auf den Massenstart müssen wir, haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, noch ein bisschen warten. Wir warten aber nicht und nehmen, glaube ich, bevor wir die nächste Pause zumindest noch kurz Ski Alpin mit. Und dann haben wir hinten raus natürlich auch noch den Eiskanal, da war nicht ganz so viel los, aber natürlich trotzdem erwähnenswert. Und wir starten rein mit, ich glaube, erstmal den emotionalen Botschaften, denn es gibt ein paar Comebacker. Wir freuen uns über Federica Brignone, die wieder auf Skiern steht, bei den italienischen Meisterschaften ja schwer gestürzt, 237 Tage später jetzt wieder mit dabei. Mal gucken, ob es mit Olympia funktioniert, wir drücken die Daumen. Und zurück im Weltcup, 685 Tage nach dem Horrorsturz in Wengen. Alexander Amod Kilde, Tränen überströmt, Michaela Schiffe in dem Zielbereich beim Super-G in Copper Mountain. Ich war neulich in dem Kinofilm, diesen neuen, den es da gegeben hat über die letzte Alpinsaison. Das war wirklich richtig krass, also kann ich nur empfehlen. Platz 24, scheißegal, weil dass der nach 22 Monaten Pause wieder Weltcup-Rennen fährt, absurd.
Ja, das ist unfassbar, 2 Jahre liegen dazwischen und ja, Platz 24 dann direkt in den Punkten, aber ja, am Ende spielt das Ergebnis keine Rolle. Wir sehen den Mann wieder auf Skiern. Dass das der Fall ist, ist generell einfach wirklich nur unfassbar und kann uns einfach, ja, sehr viel Freude bringen und ja, hat mir auch tatsächlich ein kleines Lachen auf die Lippen gebracht an diesem Wochenende. Genau, sonst, da können wir den Wettbewerb direkt vielleicht auch mitnehmen aus deutscher Sicht beim Super-G, bei der Rückkehr von Kilde. Aus deutscher Sicht Rang 20, Simon Jocher das Beste, Baumann mit 37 und Grammel 61 nicht in den Punkten. Ja, wir gehen aber direkt zum nächsten Trainingssturz oder ja, zum nächsten Sturz.
Gewinnen tut natürlich Marco, genau. Odermann.
Natürlich. Sowas übergeht man mittlerweile schon. Ja. Aber genau, wir können direkt zum nächsten Sturz gehen, über einen Rückkehrer womöglich, den wir noch sehen können. Wir drücken die Daumen an Cyprien Sarrazin. Der Sturz war nicht minder schockierend. Es handelte sich hier aber nur um einen Trainingssturz. Dennoch, man muss sagen, Sarrazin entging dem Ende 2024 in Bormio wirklich nur knapp dem Tod wegen einer Hirnblutung. Musste notoperiert werden, lag im Koma aufgrund der schweren Verletzung. Und jetzt hat der 31-jährige Franzose aber ein eindeutiges Comeback-Ziel verkündet. Er will unbedingt wieder zurück in den Weltcup, wenn er sieht, dass er wieder Top-Niveau erreichen kann. Sonst will er seine Karriere beenden. Aber diese Aussicht ist schon mal deutlich positiver als zuletzt. Und das freut uns natürlich besonders.
Das wäre für mich Alex Zanardi des Skisports. Ja. Habe ich, glaube ich, schon häufig erwartet. Alex Zanardi, also wenn mich jemand fragt, was ist eine krasse Lebensgeschichte, sage ich immer Alex Zanardi. Falls Cyprien Sarrazin nochmal in den Weltcup zurückkommt, glaube ich, bei mir auf einer Stufe damit. Also es ist wirklich krass. Auch das in diesem Kinofilm erläutert, was sie da genau mit seinem Kopf gemacht haben, das will ich an der Stelle jetzt nicht hier darlegen, aber naja, es ist wirklich absurd. Da drücken wir die Daumen und wir drücken auch die Daumen. Die Horrormeldungen reißen nicht ab. Ihr merkt, es war einiges los im alpinen Skizirkus. Lara Gut-Bahrami, auch da schwerer Sturz. Wir hatten es gesagt, jetzt ist die Diagnose auch klar. Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusriss, kein Olympia. Und dann ist die Frage, ob die 34-Jährige aus der Schweiz überhaupt nochmal zurückkommt, ob sie ihre Karriere noch fortsetzen kann. Wir wünschen dir die richtige Entscheidung. Ich glaube, an dieser Stelle wäre das die geeignetste Formulierung. Und dann kommen wir zum Sportlichen, Benni.
So.
Nee, einen Sturz haben wir tatsächlich noch. Den müssen wir auch noch ansprechen. Lauren McHugha, auch im Training gestürzt. Auch Olympia wahrscheinlich, ist eigentlich sicher, dass die Olympia nicht mitmachen kann, wird operiert. Hat letztes Jahr eine Super-G-Weltcup geholt, hat WM-Bronze geholt. 23 Jahre erst jung, herber Rückschlag. Also auch da, es reißt nicht ab.
So ist es, Stürze über Stürze, über die wir reden müssen. Das ist einfach Tagesgeschäft gefühlt im alpinen Sport mittlerweile. Darüber muss auch gesprochen werden, um das natürlich tatsächlich im Blick zu behalten. Und es ist ja wirklich schockierend, was da alles entstanden ist in den letzten Jahren. Jedenfalls müssen wir natürlich auch auf Sportliche schauen. Und das war ja auch aus deutscher Sicht, David, oder generell aus sportlicher Sicht echt spannend. Wir sehen aber, um es mal mit dem Sportlichen bei den Deutschen anzufangen, ein Top-Ergebnis von Alex Schmid, der von 24 auf 10 vorlaufen konnte in Copper Mountain, was echt eine tolle Aufholjagd im zweiten Durchgang war. Aber es war längst nicht die einzige spannende Geschichte dieses Wettbewerbs. Am Ende zweiter Henrik Christoffersen, dritter Philipp Subschitt. Aber der Sieger ist mittlerweile 34 Jahre alt, Stefan Brennsteiner, der in seinem, ich glaube, 84. Weltcup oder so das erste Mal ganz oben auf dem Podium steht. Und solche Geschichten wie die des Österreichers, die sind einfach in einem Sport, der ja doch auch oft von einzelnen Dominatoren ausgeht, einfach eine geile Geschichte.
Der 34-jährige Salzburger, vorher erst 4 Weltcup-Podestplätze eingesammelt, hat dann gesagt, gerade geht nicht so viel in mir vor, aber es fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, das umreißt schon mal ganz gut, wie perplex er dann vielleicht auch mal war, dass es dann doch funktioniert hat. Also Gratulation dahingehend. Und dann machen wir direkt weiter, glaube ich, mit den Weltcuprennen in Copper Mountain, denn natürlich waren auch die Frauen am Start. Ich würde sagen, halb überraschende Ergebnisse. International gesehen, fangen wir mal nüchtern an. Riesenslalom, Alice Robinson vor Julia Scheib und Stjane Sundt. Da haben wir mit Lena Dürr auf Rang 6 tatsächlich das beste Riesenslalom-Karriereergebnis von der Deutschen. Nach dem ersten Lauf sogar noch auf Platz 4 gewesen, also hauchdünn am Podest vorbeigeschrammt. Und dann im Slalom nochmal richtig aufgetrumpft, denn tatsächlich, Lena Dürr, Zweiter geworden. Direkt hinter Michaela Schifrin, von 9 noch auf die 2 gefahren im zweiten Durchgang. Das ist das erste Podest für sie in diesem Winter. Lara Kulturi wird Dritte. Emma Eicher leider ausgeschieden. Jessica Hitzinger auf 22. Mhm. Aber ich finde zusammen Emma Eicher und Lena Dürr, wenn wir die zusammennehmen, ein tolles Duo zum Start in diese Weltcup-Saison aus deutscher Sicht.
Absolut. Also wenn Lena Dürr jetzt neben ihren Paradedisziplinen wie dem Slalom, wo wir ja schon praktisch traditionellerweise wissen, dass sie da abliefert, da, wenn da jetzt noch sowas wie der Riesenslalom dazu kommt, dann können wir uns echt auf einige Top-Ergebnisse am Ende der Saison freuen. Also Rang 6 und Rang 2 jetzt zum Start in zwei Disziplinen. Ich glaube, das also richtig, richtig toll. Da kann man echt mit Lena Dürr rechnen und das hat mich sehr gefreut.
Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir doch auch noch ganz schnell im Eiskanal vorbei, nehmen wir jetzt einfach mit. Im Rodeln wurde es ja abgesagt in Innsbruck, im Skeleton auch, weil die Athleten gesagt haben, nee, wir finden, wir hatten zu wenig Trainingsfahrten auf der renovierten Bahn, auf der renovierten Olympiabahn von 1976. Mhm. Mal gucken, wie das jetzt nachgeholt wird. Das heißt, das Einzige, was wir aus dem Eiskanal berichten können, sind die 4 Bobwettbewerbe, die wir am Wochenende gesehen haben. Und da können wir natürlich auch einmal schnell durchgehen. Ich würde sagen, wir starten bei den Damen, denn das war wieder mal eine schöne Geschichte. Laura Nolte auf Platz 2, Lisa Buckwitz auf Platz 3 und im Zweier-Bob ein Sieg für Laura Nolte und Deborah Levy. Da also ganz herzliche Glückwünsche, gewinnen da vor der Weltmeisterin Kelsha Love. Kim Kalicki wird im Zweier-Bob 3., Lisa Buckwitz 5. Und dann Benny. Überlasse ich dir deine Lieblingsdisziplin, nämlich den Herrenbob. Und wer da vielleicht dann doch mal wieder erfolgreich sein konnte, kannst du uns erzählen.
Ja, es ist zum Start erstmal mal wieder Johannes Lochner gewesen, der das interne Duell gegen Francesco Friedrich wieder für sich entscheidet. Gewinnt im Zweierbob-Weltcup, auch den vor Francesco Friedrich am Ende 0,05 Sekunden. Also da sieht man, wie die sich's geben. Es handelte sich hierbei übrigens auch um den nächsten Dreifacherfolg aus deutscher Sicht. Lochner, Friedrich, Amur, genau in dieser Reihenfolge. Genau, und der dritte Sieg in Folge für Lochner gegen den viermaligen Olympiasieger Francesco Friedrich. In der Vorwoche auf der Cortina-Bahn, die wir dann ja bei Olympia auch nochmal sehen werden, war ja Lochner bereits im Viererbob erfolgreich. Im Viererbob sollte sich aber dann ein anderes Bild abzeichnen, wo Francesco Friedrich den ersten Weltcupsieg der Saison feiern konnte. Im dritten Saisonrennen jetzt sein erster Sieg und das eben im Viererbob in, ja auch nicht nur seiner Königsklasse, sondern generell der Königsklasse. Direkt mal mit seiner Crew im ersten Lauf einen Bahnrekord aufgestellt mit 51,67 Sekunden und dann am Ende auch etwas deutlicherer Sieg mit 0,28 Sekunden Vorsprung vor Lochner. Genau, am Ende aber kein deutscher Dreifachsieg, weil Patrick Baumgartner sich an Adam Amur vorbei sneaken konnte. Anders kann man das nicht sagen, bei 0,01 Sekunden Vorsprung.
Ja, auf jeden Fall. So ist es. Weiter geht's dann mit Bob und Skeleton, nicht in diesem, sondern am darauffolgenden Wochenende in Lillehammer. Das können wir euch noch mitgeben. Und dann blicken wir einmal ganz kurz voraus, vielleicht was jetzt am Wochenende auf euch wartet oder generell die Woche. Also Biathlon haben wir bereits angesprochen. Wir haben den alpinen Skizirkus, der in Beaver Creek halt macht. Das war ja die Frage, okay, muss Saalbach einspringen? Nein, Beaver Creek hat genug Schnee. Das heißt, da sind die Herren im Speed-Bereich unterwegs. Die Skispringer, die zieht es nach Wisła, nach Polen. Auch die Skispringerinnen, also da eines dieser Doppelwochenenden, das Sandro Pertile in die Wege geleitet hat, die nordische Kombination und der Langlauf sind in Trondheim am Start und die alpinen Frauen, die zieht es nach Kanada für ein Riesenslalom-Wochenende in Tremblant. Da also ist das Programm für das Wochenende und dann wünschen wir uns allen viel Spaß mit diesen Ereignissen und melden uns nach einer Pause wieder mit der Darts-WM, ob man es glaubt oder nicht. Sie hat schon angefangen, bis gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit allem, was nicht Wintersport und Fußball ist, Benny. Wir starten mit Darts und bevor wir über die schon begonnene Darts-WM sprechen, müssen wir über die PDC-Darts-WM sprechen, die noch aussteht. Denn ich habe mich sehr, sehr bestätigt gefühlt bei einem Reel des Kollegen Adrian Geiler von unter der Woche, in dem es mal wieder darum ging, dass die PDC ja die Darts-WM aus dem Ellipelli rausholen will, weil der Veranstaltungsort zu klein ist. Und ich sag doch seit Jahren, es gibt ja noch die große Halle im Ellipelli, quasi in der Mitte, wo diese ganze TV-Technik im Moment steht. Hm. Da wäre deutlich mehr Platz als in den, keine Ahnung, wie viele Leute passen da rein, 3.500, glaube ich.
Ja.
Warum macht ihr das denn nicht einfach da? Wir haben immer organisatorische Gründe, wir brauchen das für die TV-Übertragung, für die Organisation, bla bla bla. Jetzt steht es dann doch plötzlich wieder im Raum. Es funktioniert doch, Freunde.
Ja, mehr on siehste. The pitch hören. Mehr on the pitch, genau. Ja, nee, genau, es wird Zeit. Eigentlich bräuchte die WM einen größeren Austragungsort. Andererseits wissen wir ja natürlich auch alle um die Hall. Das, glaube ich, ist ja die West Hall. Was für eine Tradition da mitgeht und was das auch für ein Hexenkessel ist, ne? Insbesondere, weil das eben so kompakt ist, dieser Saal. Da ist man natürlich erstmal gespannt, wie die Atmosphäre in der großen Halle wäre. Aber ja, darüber wird zumindest geredet.
Schick mal deine Mutti dann als Korrespondentin mal wieder hin.
Genau, richtig. Ich schicke mich mal selber hoffentlich hin. Aber naja, erstmal freue ich mich drauf auf die WM, die dann ja Mitte Dezember dann in 2 Wochen ja schon ansteht. Aber eine andere WM, du hast schon absolut richtig gesagt, die läuft ja schon, nämlich die Lakeside-WM, die WDF-WM. Des World Darts Federation Verbandes. Aus deutscher Sicht gibt es auch schon einiges zu berichten. Beide Damen, Irina Armstrong und Lena Zollikofer, sind leider schon ausgeschieden. Armstrong in einem knappen Spiel, Zollikofer da schon deutlich gegen Paige Pauling, gegen das junge Riesentalent. Armstrong besonders schade, weil sie auch schon mehrere Titel in diesem Jahr einfahren konnte. Da wünscht man ihr eigentlich mal wieder einen Run bei einer WM, aber auch in diesem Jahr sollte es nicht sein. Liam Mendel-Lawrence wartet auch weiter auf einen Run bei der Lakeside-WM, konnte zwar in den letzten 2 Jahren jeweils einmal, glaube ich, dritte, einmal zweite Runde einfahren, jetzt geht es aber schon überraschend deutlich 0-3 in der Runde 2 in seinem ersten Spiel raus. Dafür sind noch 3 deutsche Männer im Rennen. Paul Krone, der jetzt das Achtelfinale sicherte durch ein 3-1 über Dalibor Smolik. Da wartet jetzt ein Top-Treffen gegen Jimmy van Ski auf uns, den Niederländer. Beide mit Pro-Tour-Erfahrung, also das kann richtig knallen, weil beide auch echt hohe Averages spielen können. Daniel Bauerdick, der die erste Runde überstanden hat und jetzt in Runde 2 antritt. Und Markus Meyer, der in Runde 2 dazu steigt jetzt, einsteigt und tatsächlich als Nachrücker noch reingerutscht ist. Also so ein paar Eisen haben wir da noch im Feuer und drücken da natürlich die Daumen.
Wo kann ich das Ganze gucken?
Auf YouTube. Also es gibt keine Fernsehübertragung in Deutschland, aber der WDF-Kanal auf YouTube überträgt alles per Übertragung live, auch relativ gut mit guten Kommentatoren. Da erfährt man echt vieles über die Spieler. Und generell bekommt man relativ gut von dieser unvergleichlichen Lakeside-Atmosphäre mit. Ich meine, dieser Standort ist ja wirklich legendär für generell die Darts-WM.
Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, springen wir doch dahin, wo es mal richtig spannend ist, nämlich in die Formel 1. Es ist immer noch nicht klar, wer Weltmeister ist. Es geht tatsächlich dann doch bis ins letzte Rennen. Der Grand Prix von Katar hat nicht die Antwort gebracht. Entweder es hätte ja die Möglichkeit gegeben, dass Lando Norris das Ganze schon eintütet, aber nee, ist nicht passiert. Im Sprint gewinnt Oscar Piastri im McLaren vor George Russell, Lando Norris und Max Verstappen, der wird Vierter. Und dann ist es der Red Bull-Pilot, der seine eigenen Weltmeisterschancen aufrechterhält, weil er nämlich das Rennen am Sonntag gewinnt. Der Vorsprung von Lando Norris ist geschrumpft auf sage und schreibe 12 Punkte. 408-396, Oscar Piastri 392. Das sind die Punktevoraussetzungen vor dem alles entscheidenden letzten Wochenende in der Formel 1. Das ist ein absolutes Krimi-Finish. Und ich habe langsam richtig Bock, schon wieder so ein wahnsinnig enges Rennen zu erleben, wie wir das ja schon mehrmals gesehen haben in Abu Dhabi. Ich erinnere an Hamilton gegen Verstappen. Und jetzt haben wir theoretisch sogar noch drei Jungs die Chance auf die Krone. Mhm. Das Ganze gibt es dieses Wochenende. Sonntag, 14 Uhr ist Rennstart. Es kommt alles auf dieses eine Wochenende zu.
So ist es. Und nur ganz kurz das Thema abzuwaschen, David, deine Einschätzung. Ich hätte jetzt gesagt, Momentum Verstappen, leider. Aber wie stehst du dazu?
Ja, also das Ding ist ja auch das, dass bereits vor dem Wochenende auch nochmal gesagt worden ist von Oscar Piastri, ich habe keinen Bock für Lando Norris zu arbeiten. was natürlich, glaube ich, strategisch nochmal ein Thema sein dürfte bei Papaya vor Abu Dhabi, weil die natürlich nicht den Fahrer-WM-Titel so einfach hergeben wollen. Also so eine gewisse Zusammenarbeit sollte man sich strategisch dann vielleicht doch überlegen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Oscar Piastri in dieser Ausgangslage nicht groß Bock hat, seinem Teamkollegen dabei zu helfen, auch Weltmeister zu werden, weil er eben selber noch die Chance hat. Gerade für so einen jungen Fahrer, glaube ich, wirklich bitter, sich sowas dann vielleicht noch irgendwie einzugestehen oder da zu sagen, ich ziehe da jetzt mein eigenes Ego ein bisschen zurück. Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, aber dass es natürlich Thema wird, das ist interessant. Es ist ja auch noch die Frage, ob Red Bull vielleicht sogar noch Zweiter in der Team-WM wird, in der Konstrukteurswertung. Auch das ist noch eine Frage. Mercedes hat da aktuell den zweiten Rang. Also weiß ich nicht. Verstappen hat da durchaus die Möglichkeit, das Ding noch zu drehen. Das wäre natürlich Wahnsinn. Wäre dann sein 5. WM-Titel. Das wird ein echt episches Finale. Hoffe ich, fürchte ich, glaube ich. Es gibt die verschiedensten Szenarien, was ja wie alles passieren wird. Zum Beispiel wird Lando Norris Weltmeister, wenn er einfach unter die Top 3 kommt. Und dann geht es halt los, irgendwie wird er 4. oder 5. und Verstappen gewinnt nicht. Holt er sich die WM und dann gibt es ja diese ganzen What-If-Szenarien. Am einfachsten wird Verstappen Weltmeister, wenn er selbst gewinnt und Norris maximal 4. wird. Und Piastri kann mit einem Sieg Weltmeister werden. Wenn Norris 6. wird, dann ist egal, was Max Verstappen macht. Also es ist, alles möglich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und noch eine News hinten raus. Bei Aston Martin wird Adrian Newey Teamchef, nicht Christian Horner. Also der Mann, der sonst immer nur mit Zettel und Stift unterwegs war als Chefdesigner, übernimmt jetzt auch die strategische Verantwortung bei Aston Martin.
Ganz genau. Und wir gehen jetzt nochmal ganz fix in den Handball. Denn, das werden wahrscheinlich wenige von euch mitbekommen haben, aber da läuft so eine Weltmeisterschaft der Frauen gerade. Warum bekommen wir das nicht mit? Weil die Öffis erst ab dem Viertelfinale dabei sind mit der Live-Übertragung. Die Hauptrunde findet jetzt in Dortmund statt und, was soll ich sagen, mit deutscher Beteiligung. Es lief sehr gut, 3 Spiele, 3 Siege, damit geht man aus der Vorrunde raus, ungeschlagener Gruppensieger, das letzte Spiel jetzt besonders überzeugend mit 31-20 gegen Serbien gewonnen, und so kann es weitergehen, jetzt warten wir auf die Hauptrunde und dort trifft Deutschland auf Färöer, Spanien und Montenegro, die Ausgangslage ist top. Und wir drücken die Daumen, dass es natürlich dann auch ins Viertelfinale geht. Ich meine, am Ende wartet ja auch womöglich eine Rekordprämie. 425.000 werden an die deutschen Handballerinnen ausgelobt. Am Ende 22 waren es 140.000. Bei den Männern sind es 475.000 übrigens. Das heißt, da gleichen sich die Werte weiter an.
Ja, genau. Jetzt geht es dann also in Dortmund weiter in den Westfalenhallen. Es gibt noch Tickets, unter anderem, weil heute Abend parallel ja Dortmund gegen Leverkusen im DFB-Pokal stattfindet, so gefühlte 20 Meter nebenan. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, es ist eine Heim-WM, schaut es euch gerne an. Und wenn die Deutschen dann ins Viertelfinale kommen sollten, was wir ihnen natürlich wünschen, dann wären auch, glaube ich, die medienöffentlichkeitsrelevanten Fernsehanstalten mit am Start. Das wäre natürlich sehr, sehr erfreulich. Der Verbandspräsident hat schon gesagt, es ist eine Schande, dass sie es nicht machen. Stimme ich zu, zumindest irgendein Angebot zu haben. Und die ARD und ZDF haben sich rausgeredet mit der Aussage, dass die Rechte für das Turnier vergeben worden sind. Da war noch nicht klar, dass es in Deutschland stattfindet. Nun kann man denken, was man hält davon. Ja, genau. Was gibt's noch? Im Herrenhandball, Megatransfer angekündigt, Ausstiegsklausel, Flensburg, Gen Füchse Berlin. Für Simon Püttlik 2027 geht der Weltmeister dann also in die Hauptstadt, die immer noch nicht ihre Meisterschale zurückgefunden hat, aber zumindest weiter auf dem Erfolgsweg bleibt, denn sie gewinnen bei Lembo. Wir müssen jetzt aber nicht hier die ganzen Bundesliga-Zirkus auseinanderdröseln. DHB-Pokal-Viertelfinale ist in 2 Wochen. Das dauert also auch noch einen Moment. International läuft es ganz gut. Also da müssen wir uns jetzt nicht hier den Mund fusselig reden und schließen, glaube ich, mit der Meldung von unseren Basketballern. Da ist Länderspielpause. Unter anderem teilweise Testspiele jetzt oder WM-Quali. Ist kein Testspiel. WM-Quali. Ja. Ohne Europameister auf der Platte trotzdem beide gewonnen. 89-69 gegen Israel und 83-64 gegen Zypern. Ich denke, damit schließen wir und melden uns dann gleich noch mit dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benni, ja, ich weiß, du brennst schon. Nationalmannschaft, ehemaliger Co-Trainer Sandro Wagner, raus beim FC Augsburg. Wir sprechen gleich drüber. Vorher die Frage, wie viel Bock hast du auf den 5. Dezember? Es gibt nämlich die Auslosung für die Fußball-WM-Gruppen und zwar am Freitag.
Ja, ich bin natürlich sehr gespannt, wer da auf das deutsche Team wartet. Und ja, man kann ja durchaus auch zu Recht noch die Frage stellen, naja, welche deutsche Mannschaft werden wir dann beim Turnier sehen? Weil aktuell zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild, eine sehr unterschiedliche deutsche Mannschaft in den vergangenen Monaten. Was man aber schon mal sagen kann, David, ist, dass eine Todesgruppe durchaus möglich ist. Also es warten, natürlich, Deutschland ist in Top 1, aber es könnten die Kolumbianer warten, wo ungefähr unter anderem Luis Diaz natürlich spielt, Ägypten mit Mo Salah, Italien ist zwar noch nicht qualifiziert, könnte aber auch ein Gegner werden in der Gruppe, also das trotz Top 1 könnte das echt eine Hammergruppe werden.
Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob dann vielleicht doch noch eine iranische Delegation mit dabei ist bei der Auslosung, weil die dürfen ja eigentlich gar nicht einreisen. Wo dann gespielt wird und wann gespielt wird, das ist dann am Freitag noch nicht klar. Das gibt es erst am Samstag in einer mit Gianni Infantino durchgeführten Live-Show der FIFA in Washington. Auch das wird bestimmt ein absolutes Gänsehaut-Event. Der Ticketverkauf läuft ganz gut fast 2 Milliarden. 2 Milliarden ist auch gut. Fast 2 Millionen Tickets sind bereits verkauft worden. Das größte Interesse natürlich in den austragenden Nationen. Ansonsten England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich, die letzten Finalisten natürlich noch mit vertreten unter den beliebtesten Nationen. Ab dem 11. Dezember gibt es dann auch neue Tickets. Genau, und dann vielleicht ganz kurz der Rückblick aufs Europapokal, auf die Europapokalergebnisse. Die Bayern verlieren nach 18 Pflichtspielen mal wieder am Ende 1-3 bei Arsenal. Die Eintracht geht 0-3 gegen Bergamo Baden. Leverkusen schlägt die Manchester City B11. Dortmund schlägt Villarreal erwartungsgemäß Stuttgart mit ein bisschen Trouble, bis wir an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht weiter drauf eingehen. 4-0 bei Deventer. Ja. Freiburg nur 0-0 gegen Pilsen und Mainz verliert dann auch im Kurort Conference League 0-1 gegen Universitatea Craiova. Europapokal-Bilanz ganz kurz von dir.
Ja, durchwachsen, ne? Also Bayern wurden da so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, gerade auch durch echt individuelle Fehlleistungen von Manuel Neuer und aber generell des Verhaltens bei Standards. Ja, und den Rest hast du, glaube ich, gerade schon ganz gut angesprochen. Es ist durchwachsen. Stuttgart und Leverkusen sind da so ein bisschen die positiven Faktoren.
Ja, und dann steigen wir ein, denke ich, ins Fußballwochenende, das wieder geprägt war von Fanprotesten. Am Anfang war es ruhig. Rostock und Heidenheim streiten sich über ihr Kürzel. Gladbach hat die Namensrechte am Borussia-Park verkauft, aber wir blicken aufs Sportliche. Thomas Kleine muss gehen und Sandro Wagner muss gehen. Wir starten aber ganz kurz mit Liga 2, weil wir natürlich, Liga 3, Duisburg wieder Tabellenführer, Liga 2, Schalke Tabellenführer. Benni, wie glücklich macht dich das?
Hey, es ist also nach diesem 0-0 Grottenkick, aber es war ein langweiliges Spiel gegen Münster. Hat man gegen den Tabellenführer Paderborn, jetzt sind wir Tabellenführer, gezeigt, dass man wirklich jeden schlagen kann. Also auch wieder eine Mentalitätsleistung. Am Ende ist es Brian Lassme, der übrigens die dritte Partie als Joker in dieser Saison entscheidet.
Welttor.
Der holt
Raoul-like.
Uns, der holt uns den zweiten Sieg in der zweiten Liga in dieser Saison als Joker und hat uns ja auch in die zweite Runde im DFB-Pokal geschossen. Also,
mein Mann.
Also wenn er als Joker kommt, dann netzt er auch. Und das wirklich Raul-esk möchte man fast meinen,
ja,
mit Lupfer. Ja. Sensationell.
Ja. Ein Traumtor.
Und ja, es ist einfach toll zu sehen, dass da wirklich diese komplette Stadt hinter dieser Mannschaft steht. Wir denken einfach nur mal ein paar Monate zurück im Sommer, als sich die Fans von der Mannschaft verabschiedet haben mit schöne Sommerpause, ihr Versager. Das ist eine komplett andere Welt und wir stehen jetzt der Verein steht nach 14 Spielen bei 31 Punkten. Das hatten wir halt grob gefühlt in der vergangenen Saison. Und das zeigt eigentlich schon, dass jetzt echt schon alles in eine ganz andere Richtung geht und das freut mich sehr. So viel aber auch dazu, sonst fange ich hier nur gleich an zu heulen, wenn das so weitergeht. An dem Samstag, wer aber auch überzeugt hat und wer in den Top 3 dran bleibt, ist Hannover. Deutlicher Sieg über Karlsruhe 3-0, deswegen jetzt punktgleich mit Elversberg. Die ja wiederum, um jetzt einfach davon da oben direkt die mitzunehmen, ja Punkte liegen lassen haben. Und das gegen Darmstadt 98 im direkten Verfolgerduell.
Was für ein Spiel.
Ja, was ein Spiel. 0-0 am Ende, aber dennoch ohne Tore. Und damit Elversberg lässt federn. Darmstadt kann nicht aufholen. Genau, und Paderborn habe ich ja schon angesprochen, verliert gegen Schalke. Das sind so die Top-Teams. Was sagen wir noch? Hertha gewinnt auswärts gegen Kiel 1-0. Beißt sich damit jetzt mit dem 6. Sieg in Folge, glaube ich, weiter da oben ran. Was fällt dir hier noch auf? Bis auf natürlich, dass die Arminen gegen Preußen-Münster leider 1-2 verloren haben.
Das erste Mal, dass die Preußen in 31 Jahren auf der Alm das Derby gewinnen. Leon Schneider mit einem Eigentor in der letzten Minute. Ich glaube, die Story könnt ihr euch schon ausdenken. Ja, so langsam sagen meine Kollegen da doch irgendwie, ja, ihr müsst euch langsam wieder Sorgen machen. Also noch ist es nicht mehr. Also es ist inzwischen nicht mehr so, dass wir gleich viele Punkte nach oben wie nach unten haben. Es kann nur besser werden, aber ich sag mal so, das Restprogramm vor Weihnachten ist Bochum, Kaiserslautern, Hertha. Das wird auch jetzt, glaube ich, nicht das einfachste, sind nicht die einfachsten Türchen im Zweitliga-Adventskalender, die wir da jetzt aus Arminia-Sicht haben. Das kann auch brenzlig werden. Ich hoffe und bete, dass entscheidende Pokal kann uns auch nicht mehr pushen, dank Danilo Döki. Und damit würde ich sagen, gehen wir in Liga 1. Wir blicken auf die Ergebnisse des Wochenendes ganz schnell. Freitag Gladbach-Leipzig 0-0. Samstag, boah, hatte ich in der Konferenz. München gegen St. Pauli, die Kiezkicker ganz, ganz kurz vor der Sensation. Am Ende ist es natürlich auch irgendwie verdient für den Rekordmeister, dass wir es am Ende doch holen. Viele Aluminiumtreffer am Ende, ein 3-1 Erfolg, aber St. Pauli war bis in die letzte Sekunde auf 1-1 dran und das wäre wirklich eine coole Geschichte gewesen.
Ja, es ist auch nicht das erste Spiel. Ne? Wir erinnern uns an dieses 6-2 gegen Freiburg, wo Freiburg eigentlich auch eine Top-Ausgangslage zur Halbzeit hatte.
Ja.
Bayern lässt die Gegner immer so ein bisschen sich anfüttern und dann fangen sie an zu knipsen.
Ich hab hier den Zettel von meinem Konferenzentsatz am Samstag sogar noch hier auf dem Schreibtisch liegen. Was habe ich mir aufgeschrieben zwischendrin? Das 1-1 wäre das erste Mal gewesen seit dem 10. April 1996, seit 10.825 Tagen, dass St. Pauli mal einen Punkt in München holt. Aber
naja. Absurd. Es sollte nicht sein. Und das muss man auch dazu sagen, es wäre ja eigentlich auch ein verdammt wichtiger Punkt gewesen. Ne? Weil, ja, ich meine, St. Pauli steht da als 17. gerade wirklich tief im Abstiegsstrudel.
8 Pleiten in Folge, jetzt die 9. Ja.
Wenn dann der erste Punkt nach 8 Pleiten gegen Bayern passiert wäre, wäre schon spannend gewesen. Naja, wir gehen jetzt hier durch die Partien durch. Wir haben erstmal ein unfassbar unspektakuläres Freitagsspiel gesehen. Gladbach gegen Leipzig.
Samstag.
0-0. Samstag, direkt das nächste Unentschieden. Bremen holt einen Punkt gegen Köln. Beide Teams stehen da ja aktuell ganz gut im Tabellenmittelfeld da. Wir sehen die Heidenheimer, die im Abstiegskampf da einen ganz wichtigen Sieg in der Alten Försterei holen. 2-1 gewinnen die auswärts. Hoffenheim schlägt Augsburg 3-0 und das führt tatsächlich zum Trainer aus, denn Sandro Wagner, der Mann, der so hoch gelobt wurde vor der Saison, muss nach 12 Spielen halt schon die Segel streichen und am Abend verliert Leverkusen in Leverkusen mit 1-2 gegen Dortmund, direktes Verfolgerduell, und Dortmund zeigt weiter, dass sie große Ambitionen haben in dieser Saison.
Neuer Dritter, Hoffenheim neuer Fünfter, weil sie Augsburg an dem Geburtstag von Sandro Wagner schlagen. Der jetzt, glaube ich, erstmal Bundesliga-Pause hat, oder, Benni?
Kann man von ausgehen wahrscheinlich, oder?
Ja, also die Zwischenstation lief so schlecht, wie man es
sich vorstellen konnte.
Ja, das, naja. Hat er sich da jetzt sein eigenes Grab geschaufelt? Hätte er beim DFB bleiben sollen? Hätte, wäre, wenn.
Vielleicht verschlägt sie dir zurück. Das wäre ja auch verdammt lustig, ne?
Ja, das musst du mal erklären können. Da bin ich gespannt. Naja.
Ja.
Was gibt's noch? Am Sonntag Last-Minute-Erfolg des HSV, weil die Stuttgarter sich dann irgendwie auskontern lassen in letzter Sekunde. 2:1 wie Rahm mit dem goldenen Treffer. Die Eintracht. Oh, Last-Minute-Elfmeter, auch so ein Last-Minute-Ding. Batshuayi.
Was eine Scheißwoche.
Punkt. Bodenlos, wirklich. Wir hatten danach FFH-Mikro-Fans, die haben gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was ich je von der Eintracht gesehen habe. Ich dachte mir, nachdem ich den Ton gehört habe, ja gut, da brauchst du jetzt nicht viel noch an die Umfrage dran zu schneiden. Das war dann schon irgendwie eine klare Sache. Ja, und in Mainz stellt man auch dann vielleicht die Trainerfrage nach einer 0:4 Niederlage der 05er in Freiburg in Unterzahl. Auch das wird schwer jetzt für Bo Henriksen, dem ich aber irgendwie nicht wünsche, dass er gehen muss.
Einziger Torschuss in Achtung nach 82 Minuten für Mainz. Also das ist wirklich desolat. Da müssen wir nicht drüber reden, auswärts sich da so abplatschen zu lassen gegen Freiburg. Ja, und am Ende stehen da eben 6 Punkte nach 12 Spielen. Ne? Das ist eigentlich nicht zu verantworten. Mal sehen, wie lange. Also ich meine, Bo Henriksen hat natürlich auch hat große Vorschusslorbeeren, weil der eben auch für vieles verantwortlich ist, für vieles Positives. Aber ja, wann ist der Zenit da auch überschritten? Wir sind gespannt.
Ja, absolut. Dann, bevor wir gleich noch über die Frauen-Nations League sprechen, ganz kurz deine Tipps fürs DFB-Pokal-Achtelfinale. Wir haben Hertha gegen Kaiserslautern, Zweitliga-Duell. Hertha zu Hause.
Hertha sehe ich gerade wirklich echt, ich bin beeindruckt. Ich sage Hertha.
Die wollen das Finale da hoch. Gladbach gegen St. Pauli. Schwierig.
Ich sag Gladbach. Gladbach gefällt mir gerade ganz gut. Jetzt auch ein Punkt geholt gegen Leipzig.
Geht haben sie auch verdient. Ja. Topspiel. Final-like. Dortmund gegen Leverkusen.
So, und
wieder,
ich sag
wieder wie am Wochenende.
Ja.
Zu Hause.
Ich sag wieder Dortmund.
Ja. Leipzig-Magdeburg. Klare Sache. Nächstes Ostduell, was RB für sich entscheidet. Ja, so ist es. Bochum verliert gegen Stuttgart zu Hause. Der Pokalsieger.
Dieses Bochum aktuell, das ist für mich unberechenbar im negativen Sinne. Das muss Stuttgart holen, auch wenn da nicht alles gerade für Bochum läuft.
Das letzte verbliebene hessische Team, Darmstadt ohne Chance in Freiburg?
Nicht ohne Chance, also so schlecht steht ja Darmstadt auch nicht da. Aber Freiburg, ja, kommt mit ordentlich Rückenwind jetzt. Gerade auch jetzt auswärts eher Freiburg.
Nordduell, HSV gegen Kiel.
HSV.
Und wie eklig macht es Union Berlin dem FC Bayern München?
Ich glaube, sie machen es eklig. Dafür ist Union eigentlich gegen Bayern auch oft gut. Aber ja,
Pokalspiel bei Union war auch eklig, kann ich sagen.
Das stimmt. Und dafür muss man auch sagen, Bayern, ja. Dafür glaube ich zu sehr an das Double in dieser Saison. Deswegen, ja, Bayern holt das hier auch an der Alten Försterei.
Ja, dann sind das die Tipps von unserer Seite. Gratulation an Portugal. Neuer U17-Weltmeister hat leider nicht gereicht für den ersten WM-Titel Österreichs. Und jetzt die Frauen-Nations League, Benni. 0:0 im Hinspiel. Was geht heute Abend gegen Spanien? In Madrid.
Tja, wir reden vom Hinspiel, was im Fritz-Walter-Stadion leider torlos ausging. Jetzt geht's eben nach Madrid. Das heißt, die Stadt werden sie nicht hinter sich haben. Aber ja, es wird ganz, ganz schwer und ich wünsche, es wird ein 50-50-Spiel. Vielleicht durch die Heimstätte 55-45 für Spanien. Aber ich glaube, wir können uns auf einen echten Kracher freuen heute Abend.
Ja, und dann ist diese Woche noch die Entscheidung, ob Deutschland die EM29 bekommt. Und letzter Tipp, den ich von dir haben will, Müller gegen Messi. Samstag 20:30, Finale in der MLS. Was ist das denn für eine Geschichte?
Das stimmt. Absolut geil. Klingt nach Champions League. Und wenn man sich den Kader von Inter Miami insbesondere anschaut, dann wirkt das auch wie Champions League, wenn du so Busquets und Co. da noch rund um Messi rumstolpern hast. Ne? Ja. Jordi Alba, der glaube ich ja auch da noch spielt und so weiter und so weiter. Ja. Also, Ja, Inter Miami hat, glaube ich, schon die Truppe, um das Ding zu reißen. Aber Thomas Müller hat ja gerade auch so seinen Spätherbst, den er auch genießt da. Ne? Man merkt, er hat so eine kleine persönliche Veränderung vonstatten gehen lassen. Und auch sportlich läuft es ganz gut. Das ist vielleicht ja sogar mal ein Spiel, was man sich anschauen könnte, wenn die Zeit nicht so scheiße wäre.
2030 Apple TV.
Ach, 2030 naja. Sogar. Na gut, das geht ja sogar.
Das kriegt man hin. Ja.
Apple TV
gut,
ist das
alles
Problem.
Klar. Ja, gut, auch dafür findet sich eine Lösung. Gut, dann sind wir durch, glaube ich. Dienstagmorgen die Sportwoche abgewrappt und dann ganz viel Wintersport auch wieder diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und dir auch, Benni. Danke.
Dir auch. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.